Ja, hallo unsere lieben Podcaster und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Heute mal eine etwas andere Folge und zwar die erste GOAT-Folge, so nennen wir die, wo wir über die GOATs in einer bestimmten Sportart sprechen. Heute ist die erste Folge von diesem Format. Ja, es geht um die Formel 1 und ja, ich bin natürlich nicht allein und werde hier diskutieren mit mir. Ist der Marvin natürlich noch dabei und wir werden diese Frage, wer denn der GOAT unserer Meinung nach ist, ausdiskutieren. Und ja, der Marvin ist wie immer natürlich mit am Start.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, zur ersten GOAT-Folge. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Format ankommt, wie ihr es aufnehmt und ja, ob wir es euch gut genug gestalten können. Zu Beginn wollen wir aber erstmal über die Formel 1 an diesem Wochenende reden in Aserbaidschan und dort ja kurz unsere Prediction abgeben, bevor wir dann zum ja unserem neuen Format zu der GOAT-Folge kommen.
Genau, also die Predictions dürfen natürlich nicht fehlen und weil diese Woche keine normale Folge kommt, weil halt einfach zu wenig sportliche Events waren, ja, wird diese Prediction in die GOAT-Folge mit reingepackt. Und ja, der große Preis von Aserbaidschan in Baku findet an diesem Wochenende statt. Ein Rennen, was ja in den letzten Jahren immer viel Chaos mit sich gebracht hat, allein letztes Jahr. Und ich bin mal gespannt, was das Rennen so dieses Jahr parat hält. Ich tippe im Qualifying auf jeden Fall auf eine Pole von Charles Leclerc. Er konnte sich ja auch in den vergangenen drei Rennen die Pole-Position sichern und hatte ja auch letztes Jahr in Baku eine etwas überraschende Pole-Position. Und ja, deswegen glaube ich auch, dass die Pole-Position-Streak von Leclerc anhält. Auf Platz 2 sehe ich seinen WM-Konkurrenten Max Verstappen, auf der 3 seinen Teamkollegen Carlos Sainz und auf Platz 4 den Monaco-Sieger Sergio Perez.
Ja, ich sehe auf der 1 Max Verstappen. Ich wollte ein bisschen was anderes machen als Philipp. Dann auf 2 sehe ich Charles Leclerc. Auf 3 Sainz und auf 4 Sergio Perez.
Ja, da sehen wir mal wieder, dass wir, was die Top-Teams davon angeht, einer Meinung sind. Also, dass da keiner momentan rankommt, auch Mercedes nicht. Ja, im Rennen glaube ich, dass Leclerc die Pole-Position jetzt endlich mal in einen Sieg ummünzen kann, nach 3 Poles und keinem folgenden Sieg, hoffe ich, dass es in Baku soweit sein wird und ich gehe auch davon aus, oder ich hoffe es, ich tippe auf jeden Fall Charles Leclerc auf der 1 und da vorne auf den ersten 4 Plätzen wird es nicht verändern, sprich Verstappen auf 2, auf der 3 Sainz, auf 4 Sergio Perez, auf der 5 George Russell, ich denke mal, dass sein ja, Run weitergeht mit seinen ganzen Top-5-Platzierungen, das wäre natürlich stark, wenn nach 8 Rennen immer noch dieses Streak anhalten würde. Dann auf Platz 6 Lando Norris, der ja die Saison einen sehr, sehr starken Job in einem eher schwächeren McLaren macht. Also da gehe ich davon aus, dass er sein Ergebnis aus Monaco wiederholen kann. Auf der 7 Lewis Hamilton, auf der 8 Sebastian Vettel, denn der war in Baku mal richtig stark und hat bis jetzt bei allen Rennen gut abgeschnitten dort und ist bis jetzt immer in die Top 4 dort gefahren, hat ja letztes Jahr auch sein erstes Podium dort und auch sein einziges Podium für Aston Martin geholt. Und ich denke mal, dass er auch wieder an diesem Wochenende in die Punkte fahren kann.
Ja, bin ich mal sehr gespannt. Ich habe auf 1 dann tatsächlich eben Sebastian Vettel. Nicht Spaß. nee, also ich würde es mir wünschen, aber nee, also ich habe. Denke, dass Max Verstappen ähnlich souverän fahren wird wie letztes Jahr, wo es ihn dann leider unglücklich ja, abgeschossen hat. Ja, ich sehe Max Verstappen auf 1, dann Charles Leclerc, auf 3 Sergio Perez, ich denke, Sainz kann sich nicht gegen ihn verteidigen, auf 4 dann Sainz, auf 5, wie du auch, George Russell, auf 6 dann den Teamkollegen Lewis Hamilton, auf 7 Lando Norris, ich denke auch, wie du gesagt hast, dass er eine sehr solide Saison fährt. Für ganz vorn reicht es nicht, aber für in die Punkte, so 7, Platz 8 wird es, denke ich mal, reichen. Und auf 8 habe ich dann auch Sebastian Vettel, wie du, der ja, wie du schon gesagt hast, in Baku bisher immer super Performance gebracht hat. Ich sehe das so ein bisschen als Minimalziel an. Ich hoffe natürlich, er kommt weiter nach vorne. Je nachdem, was passiert in Baku, weiß man nie. Man hat es letztes Jahr gesehen. Wir werden sehr gespannt sein.
Ja, und dann sind damit unsere Predictions fürs Wochenende abgeschlossen und wir kommen jetzt zum eigentlichen Teil dieser Folge und zwar zur GOAT-Folge. Und ja, kurz zur Erklärung, in dieser GOAT-Folge sprechen wir über die drei Fahrer, die am häufigsten in dieser GOAT-Debatte in der Formel 1 mit eingebracht wurden. Einmal Michael Schumacher, einmal Lewis Hamilton und einmal Ayrton Senna. Und wir werden nach folgenden Kriterien diese Debatte führen. Also wir sprechen erstmal über die Karrieren der Fahrer. Das heißt, wir gehen auf die Fakten ein, auf ihren Karriereverlauf, auf ihre Fahrweise, Arbeitsweise, mediales Auftreten, Image, Popularität, Stärken, Schwächen und Kontroverse. Und am Ende, nachdem wir über all die drei Fahrer diese Kriterien vorgestellt haben, reden wir über diese Frage und werden auch ein Abschlussfazit am Ende machen. Und ich würde dann direkt mal anfangen mit Michael Schumacher. Also Michael Schumacher ist siebenfacher Weltmeister. Das ist der Rekord mit Lewis Hamilton. Er hat 91 Siege, das sind die zweitmeisten Siege. Er hat 68 Pole Positions, das sind die zweitmeisten Pole Positions. Und er hat 77 schnellste Runden und das ist Rekord. Also kein Fahrer hat mehr schnellste Rennrunden als er. Ja, Michael Schumacher hat auch über 300 Grand Prix bestritten. Um genau zu sein, waren es 307 Grand Prix. Sein erster Grand Prix war in Spa. Dort ist er für Gasly eingesprungen, der im Gefängnis war, und er ist dann spontan für das Jordan-Team gefahren. Er ist dann nach nur einem Rennen zum Benetton-Rennstall gewechselt, der heute Renault-Alpine ist. Und ja, hat dort auch genau ein Jahr nach seinem Debüt seinen ersten Sieg gefeiert, 1992. Und er konnte das Team dann weiterentwickeln und auf eine höhere Stufe bringen. Und 1994 und 1995 kamen dann seine ersten beiden WM-Titel für das Team. Und nach dem Erfolg 95 wechselte er dann zu Ferrari und eine der erfolgreichsten Partnerschaften der Formel-1-Geschichte begann. Zwischen 2000 und 2004 konnte Michael Schumacher fünfmal den WM-Titel dort erringen und die Scuderia auch jedes Mal den Konstrukteurstitel. 2006 beendete er als Vize-Weltmeister seine Karriere, kam dann allerdings nach dreijähriger Abstinenz zurück und fuhr von 2010 bis 2012 für das Mercedes-AMG Petronas F1-Team. Und ja, das war allerdings nicht so erfolgreich wie seine vorherige Zeit bei Ferrari. Er konnte in diesen 3 Jahren lediglich eine Pole Position und ein Podium erzielen. Und ja, Michael Schumacher war für seine sehr aggressive Fahrweise bekannt. Ähnlich wie Max Verstappen heute. Er war ziemlich kompromisslos. Und ja, beispielhaft sind halt vor allem seine aggressiven Starts, also wenn er zum Beispiel aus der zweiten Reihe oder halt vom zweiten Platz gestartet ist und dann halt irgendwie nach der ersten oder zweiten Kurve auf Platz 1 war, hat er halt immer sehr, sehr aggressiv die Tür zugemacht. Beispielsweise Brasilien 2002, dort ist er als Zweiter gestartet, hat dann Juan Pablo Montoya nach der ersten Kurve ausbeschleunigt und Montoya hat dann versucht zu kontern und ihn zu überholen und Schumacher hat dann einfach eiskalt die Tür zugemacht, ohne dabei unfair zu sein. Und Montoya hat sich die Nase abgefahren und dadurch hatte Michael Schumacher dann den Vorteil. Zu seinem Fahrstil gehörte auch, dass er in die Kurve mit sehr viel Tempo reingefahren war. Also er hat immer so viel schon versucht wie möglich mit rein in die Kurve zu nehmen. Ja, zu seiner Arbeitsweise lässt sich sagen, dass er dafür bekannt war, unendlich viel am Auto zu arbeiten und immer versucht hat, das Auto weiterzuentwickeln. Das hat man ja auch auf seiner oder in seiner Dokumentation auf Netflix gesehen. Und ja, er hat auch Ferrari zu einem Weltmeisterschaftsteam geformt, die vorher jahrelang im Mittelfeld waren. Und Ferrari war damals eine ziemlich durchtretene Truppe. Und dann, als er kam, hat sich das alles so ein bisschen gewandelt. Und er ist dann später mit ihnen mehrfacher Weltmeister geworden. Ja, was in dieser GOAT-Debatte einige Pluspunkte gibt, ist, dass er ein Team halt wie Ferrari aus dem Mittelfeld zu einem Weltmeisterschaftsteam einfach geformt hat. Auch ähnlich wie bei Benetton, die vorher zwar ein gutes Team waren, jetzt halt so vergleichsweise wie, würde ich sagen, Alpine oder zwischen Alpine und Mercedes momentan, also halt so ein vorderes Mittelfeldteam, aber halt kein Top-Team. Und in den Medien ging er als halt sehr professionell, aber halt auch oft als kühl, zurückhaltend und schüchtern. Als er halt 2000 in Monza nach seinem 41. Sieg mit Ayrton Senna gleich zurück, zeigte er halt Emotionen und weinte auf der Pressekonferenz. Das hat ihm vor allem in Italien viele Pluspunkte und viele Sympathiepunkte eingesammelt. In Deutschland hatte Michael Schumacher mal ein sehr gutes Image und war als Sport- und Werbestar bekannt. Und bis heute gilt er auch als einer der größten deutschen Sportler. Er hat ein Vermögen von rund 1 Milliarde Euro und ist laut dem Forbes Magazine auf Platz 5 der bestbezahltesten Sportler aller Zeiten. Ja, auch rund um den Planeten war er immer sehr, sehr beliebt und ein Weltstar. Allerdings war er im Formel-1-Land Großbritannien oder im Formel-1-Land England ja, nicht so beliebt, weil er hatte viele Rivalitäten zu britischen Fahrern wie zu Damon Hill und zu David Coulthard. Und ja, seit seinem Skiunfall 2013 ist kaum etwas über ihn bekannt. Also man weiß nichts über seinen Gesundheitszustand. Und ja, seit September 2014 wurden keine offiziellen Bekanntgaben der Familie mehr gemacht. Ja, seine größten Stärken waren seine enorme Rennpace. Also er hat wohl die stärkste Rennpace, die ein Fahrer je hatte. Sein enormer Ehrgeiz, seine aggressiven Überholmanöver und auch seine aggressive Verteidigung, die allerdings halt auch in eine Kontroverse ihn reingeritten haben. Ja, er war aber auch einer, der die Formel 1 revolutionierte mit seiner Fitness. Er war der erste Fahrer, der wirklich sehr, sehr auch auf Ausdauer trainiert war. Und das kann man jetzt eigentlich kaum glauben, aber er war halt einer der Fahrer oder eigentlich der einzige Fahrer, der auf dem Podium nie geschwitzt hat. Wenn man jetzt die Fahrer sieht, auch nach einem richtig heißen Rennen, die sind ja immer komplett durchgeschwitzt und also Michael Schumacher war wirklich immer fast nie durchgeschwitzt oder war nie geschwitzt. Natürlich war er geschwitzt, aber er war immer noch auf dem Podium topfit. Er war zudem ein hervorragender Regenfahrer und hat auch den Spitznamen Regenmeister, vor allem wegen seinen Leistungen in Barcelona 96 oder auch in Monaco 97. Ja, auch seine Sprints waren sehr, sehr stark. Da als Beispiel gibt es den Großen Preis von Ungarn 1998. Dort ist er von Platz 3 gestartet und hat einen Stopp mehr gemacht als die beiden McLaren-Fahrer auf 1 und 2 und hat durch diesen einen Stopp mehr halt das ganze Rennen über Quali-Runden quasi gefahren und ist dort extrem schnell gewesen und hat schnellste Runde auf schnellste Runde draufgelegt und hat das Rennen auch am Ende gewonnen. Und auch mit Drucksituationen konnte er sehr gut umgehen. Zum Beispiel kann man da den großen Preis von Malaysia 1999 hervorheben. Dort kam er nach einer sechs Rennpause zurück. Er hatte ja 1999 den Beibruch in Silverstone, musste dann sechs Rennen pausieren, kam dann zurück und hat sich direkt die Pole Position mit über einer Sekunde gesichert. Und ja, auch, dass er halt oftmals in seiner Karriere schwächere Autos hat und daraus mehr rausgeholt hat, ist ein ja, Markenzeichen von ihm gewesen, so ähnlich wie bei Fernando Alonso heute. Also, das ist ja von Alonso eine seiner größten Stärken. Die kann man auch sicherlich zu Michael Schumachers Stärken zählen. Ja, bis zu seinem Comeback 2010 hatte er immer seine Teamkollegen eigentlich sehr, sehr im Griff. Allerdings dann nach seiner Rückkehr in die Formel 1 hatte er Nico Rosberg, einen jungen Hüpfer, sage ich mal, als Teamkollegen, der dann ja auch später Weltmeister wurde. Und in der Zeit wurde Schumacher in den 3 Jahren von Rosberg geschlagen. 2010 vor allem überraschend sehr, sehr deutlich. 2011 und 2012 war das Ganze dann etwas, war der Punkteabstand etwas niedriger, aber insgesamt hat Rosberg ihn halt schon in den 3 Jahren geschlagen, konnte auch einen Sieg holen, während Schumacher keinen holen konnte. Ja, man muss aber dabei auch anmerken, dass Schumacher 3 Jahre Pause vor der Formel 1 hatte und 2009 zudem einen schweren Motorradunfall hatte. 2009 wollte er ja eigentlich auch nach der schweren Verletzung von Felipe Massa für die Hälfte der Saison für Ferrari wieder fahren und das war eigentlich auch schon bekannt gegeben und offiziell, dass er für Ferrari fährt, konnte dann aber aufgrund eines Unfalls und Nackenproblem nicht diese Rennen für Ferrari fahren. Und ja, das war dann natürlich Punkt, den man mit berücksichtigen muss, weil er war dann wohl halt nicht mehr auf seinem Top-Level, zumal er halt auch schon über 40 Jahre alt war nach seinem Comeback. Und das hat es für ihn natürlich nicht leichter gemacht, während Rosberg an den Anfangsjahren seiner Karriere war und er halt, ich glaube, 25 oder 26 war, als er Schumachers Teamkollege wurde. Allerdings hatte Schumacher auf der Strecke einige Kontroverse, also wie eben schon angesprochen. Der aggressive Fahrstil, den er hatte, hat auch teilweise seinen Tribut zollen müssen, wie zum Beispiel beim Rammschuss gegen Jacques Villeneuve 1997 in Jerez. Bei dem Rennen ging es um die Weltmeisterschaft. Wer vor dem anderen ins Ziel kam, war Weltmeister. Schumacher führte das Rennen zu großen Teilen an und dann zu Beginn des letzten Renndrittels hatte Jacques Villeneuve zum Überholmanöver angesetzt Und Michael Schumacher wollte ja die Tür zumachen, hat es nicht ganz geschafft. Dann hat Villeneuve ihn reingestochen und als Villeneuve neben ihm war, hat Schumacher eingelenkt und wollte Villeneuve aus dem Rennen rauskicken. Das hat allerdings nicht geklappt. Villeneuve konnte weiterfahren, wurde am Ende Dritter und Schumacher musste aufgeben. Dadurch war der WM-Titel für ihn verloren. Und selbst dann nach dem Rennen wurde ihm die Vize-Weltmeisterschaft aufgrund von Unsportlichkeit aberkannt. Also er wurde für die gesamte Saison disqualifiziert. Im Nachhinein entschuldigte er sich auch bei Villeneuve und ja, räumte auch seinen Fehler ein. 2006 kam er aber zu einer ähnlichen Kontroverse. Also nicht zu einer ähnlichen Kontroverse, aber auch zu einer Kontroverse. Und zwar ging es dort um die Pole Position zum Großen Preis von Monaco 2006. Er hatte dort in Q3 die schnellste Zeit gesetzt. Er hatte aber über Teamfunk mitbekommen, dass Alonso hinter ihm noch auf einer schnelleren Runde war. Schumacher war zum Zeitpunkt auf Pole, war auf seiner Auslaufrunde und hat dann sein Ferrari bei, ja, ich glaube, 35 oder 40 km/h in der Raskas einfach geparkt und hat es so aussehen lassen, als wäre es ein Fahrfehler gewesen. Das hat allerdings nicht geklappt. Er wurde dann nachträglich disqualifiziert vom Qualifying, musste das Rennen von ganz hinten starten. Ja, und ja, das ist natürlich etwas, was so ein bisschen immer über Michael Schumachers Karriere stand. Er war immer ein herausragender Fahrer, wenn nicht sogar einer, also wenn nicht sogar der Beste aller Zeiten. Aber er hatte halt immer so auf der Strecke mal ein paar Kontroversen. Neben der Strecke nicht. Er war immer ein Familienmensch, der wenig preisgegeben hat von seinem Privatleben. Merkt man ja auch jetzt. Seinem Gesundheitszustand wird nichts gesagt. Er wollte seine Familie immer schützen. Jetzt schützt seine Familie halt ihn. Und deswegen weiß man halt seit seinem Unfall kaum was über Michael Schumacher, aber auch schon vor, außerhalb des Cockpits relativ wenig über ihn.
Ja, auf jeden Fall, das Ende von Schumacher mit dem Unfall ist sehr, sehr tragisch, keine Frage. Das ist, ich glaube, vor allem jetzt wir als deutschen Fans, aber auch generell in der Motorsportwelt hätten gern mehr Einblicke darüber, ja, wie es Michael Schumacher gerade geht, den man über so viele Jahre verfolgt hat, der ja auch je nachdem schon ein bisschen unsere Jugend geprägt hat, auch wenn es jetzt bei uns beiden, denke ich mal, nicht so krass war, weil wir die richtig guten Zeiten von ihm nicht live miterleben konnten, weil wir da einfach noch zu klein waren, beziehungsweise nicht mal auf der Welt. Und ja, also es ist sehr tragisch und natürlich wird man sich als Fan wünschen, dass da mal die ein oder andere Info durchsickert, dass er vielleicht mal in der Öffentlichkeit zu sehen wäre. Aber ich kann zu 100% die Familie verstehen, die ihn davor schützen, die wahrscheinlich auch einfach nicht wollen, dass die Welt Michael in diesem Zustand sehen. Sie wollen wahrscheinlich, dass er einfach in dem Zustand, in dem er gegangen ist, von der Bildfläche verschwunden ist, auch in Erinnerung bleibt und nicht irgendwie als, ja, sage ich jetzt mal so hart, Schwerbehindertenfall oder sonst was. Ja, ich denke, da muss man die Familie auf jeden Fall verstehen und ich kann es auf jeden Fall verstehen, auch wenn ich es trotzdem schade finde.
Ja, also das sehe ich genauso. Es ist natürlich sehr, sehr schade und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass man irgendetwas über ihn herausfinden würde, aber ich kann die Familie da absolut verstehen, dass man ihn dann schützen möchte und seine Privatsphäre auch schützen möchte. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich geht es ihm wirklich, man kann es halt nur mutmaßen, aber wahrscheinlich geht es ihm halt wirklich so schlecht, dass die Öffentlichkeit es halt gar nicht wissen soll, wie es ihm geht und halt gar kein Bild von ihm haben soll. Das kann ich verstehen, aber ja, ist natürlich vor allem, würde ich sagen, für mich sehr, sehr traurig, weil Michael Schumacher halt für mich, auch wenn er halt seine besten Jahre halt, wie du eben schon gesagt hattest, hatte, als sie noch nicht geboren waren, für mich war er immer trotzdem ein großer Teil meiner Jugend oder immer noch meines Lebens, sage ich auch mal so, weil er halt, ja, finde ich halt von der ganzen Arbeitsweise und so weiter her ein Vorbild ist und auch die Formel 1 halt in Deutschland ziemlich bekannt gemacht hat. Also ich meine, natürlich kannte man die Formel 1 in Deutschland, aber man hatte halt keinen Weltmeister bis Michael Schumacher und das war halt erst 1994 und da gab es die Formel 1 halt schon 44 Jahre. Das heißt, man hatte halt eine extrem lange Durststrecke und ja, man hatte so ein bisschen die Formel 1 in Deutschland mehr oder weniger gar nicht so auf dem Zettel und dann halt, als Michael Schumacher kam, die Formel 1 halt nach Deutschland gebracht hat, sage ich mal, kam ja auch ein extremer Hype. Also RTL hat dann ja fast 30 Jahre lang die Formel 1 übertragen und die Quoten waren ja unfassbar. Also durchschnittlich waren, glaube ich, die höchsten Zuschauerwerte 2001. Da waren in der ganzen Saison über 10 Millionen Leute durchschnittlich vorm Fernseher. Und das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja nicht irgendwie zur Primetime irgendwie 20 nach oder Viertel nach 8, sage ich mal, oder 20 nach 8, wo ja eigentlich die meisten Fernsehzuschauer sind, sondern das war sonntags nachmittags. Ja, das war natürlich schon krass, wenn man das mal sieht, was er halt für Quoten gemacht hat und dass er halt auch wirklich ein deutscher Star war, der halt überall anerkannt und geschätzt war, weil er halt wirklich ein richtiger Superstar war. Und ich finde, sowas fehlt Deutschland halt so ein bisschen auf sportlicher Ebene momentan. Also natürlich hat man mit Toni Kroos zum Beispiel oder keine Ahnung, Manuel Neuer, Thomas Müller auch Weltstars, aber die haben, finde ich, nicht so das Charisma wie Michael Schumacher. Liegt vielleicht auch daran, dass Michael Schumacher eine Einzelsportart aktiv war und die halt in Teamsport aktiv sind. Wenn man halt Einzelsportler ist, dann ragt man noch mal mehr hinaus. Aber so momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass so ein richtiger Weltstar in Deutschland so ein bisschen fehlt auf sportlicher Ebene.
Ja, sehe ich genauso. Ja, und generell, was Schumacher bewegt hat früher, war Wahnsinn, auch wenn man natürlich mal so mit Leuten redet, die halt da schon gelebt haben. Also man wusste nach jedem Rennen, auf welchem Platz Schumacher das Rennen beendet hat. Man wusste immer Bescheid, auch wenn man mit der Formel 1 absolut nichts im Hut hat. Jeder hat es mitbekommen, weil es einfach so eine immense Priorität hier, vor allem in Deutschland hatte, aber auch in anderen Ländern. Das war wirklich immens stark. Und ja, Schumacher hat in der Nation, ja, den Motorsport verändert, würde ich mal sagen, also auf eine Art und Weise. Und ja, auf jeden Fall hat er massive Sachen in Deutschland bewirkt, die dann durch andere Fahrer auch dann später jetzt zum Glück zumindest etwas fortgesetzt werden konnten. Und ja, damit wollen wir dann jetzt aber auch erstmal mit Michael Schumacher abschließen und kommen zum den der drei Fahrer, der noch aktiv im Cockpit sitzt. Und ja, das ist Lewis Hamilton oder Sir Lewis Hamilton auch genannt. Er wurde ja zum Ritter geschlagen. Ja, er hält mit Michael Schumacher den Rekord der Weltmeistertitel. Auch er hat 7 Weltmeistertitel. Die Frage ist nur, ob er ihn noch brechen kann oder ob er generell seine Rekorde noch alle ausweiten kann und sonst was. Er hält sehr, sehr viele Rekorde. Aber ja, in Anbetracht der aktuellen Situation stellt man sich natürlich die Frage, ob er ja an diesen Rekorden noch wirklich was ändern wird oder ob sie so bestehen bleiben, wie sie gerade sind. Denn ja, Erfolg mit Mercedes ist gerade eher in weiter Ferne und ja, eine Verlängerung des Vertrages sehe ich auch noch nicht unbedingt. Es könnte viel auf ein Karriereende hindeuten, zum Saisonende. Es könnte aber auch sein, dass er weitermacht, das ist die Frage. Aber dann ist auch die Frage, ob Mercedes nächstes Jahr die Pace findet, aber auf jeden Fall kommen wir jetzt erstmal zu den Fakten und da steht halt einfach, dass Hamilton einfach mit Schumacher angefochten Erster ist, mit 7 Weltmeistertiteln, wirklich sehr, sehr stark. 103 Siege, damit ist er alleiniger Rekordhalter, mehr als Schumacher. 103 Poles, auch mehr als Schumacher. 62 schnellste Runden, da wird er von Schumacher geschlagen, kann es aber natürlich auch rein theoretisch noch seinen Rekord nennen. Und ja, das sind wirklich Zahlen, die ja wirklich herausstechen. Und man muss wirklich sagen, dass insgesamt dann dort Lewis Hamilton schon ein wenig die Nase vorn hat. Ja, generell, es fing an 2007 mit dem Einstieg in der Formel 1 im Team McLaren, wo man direkt Vize-Weltmeister wurde, was eine atemberaubende Leistung war, in seiner Rookie-Saison direkt unglücklich Vizemeister zu werden, war wirklich atemberaubend. Dann 2008, im zweiten Jahr folgte dann aber direkt dieser Weltmeistertitel mit McLaren. Und ja, es war wirklich phänomenal, dass Lewis Hamilton dort in seinem zweiten Formel-1-Jahr, nachdem er im ersten Formel-1-Jahr, wo es ja sehr, sehr eng war, die Meisterschaft verspielt hat, verfahren hat, dann im zweiten Jahr als so junger Fahrer dann die Weltmeisterschaft holen konnte. Es war wirklich sehr, sehr stark, wo vor allem, weil alle dachten, dass ja einem Rookie so ein ja, selbst weggeschossener Weltmeistertitel schaden könnte, zeigt er es allen und holt die Weltmeisterschaft und es war wirklich sehr, sehr stark. Und dann, ja, der entscheidende Schritt war dann 2013, der Wechsel zu Mercedes, glaube ich. Denn dort fing die Ära Hamilton erst richtig an. Man konnte von 2014 bis 2020 dann jeden einzelnen Weltmeistertitel holen, 6 an der Zahl und somit dann gleichziehen mit Michael Schumacher. 2021 war Lewis Hamilton sehr, sehr nah dran, den Weltmeistertitel-Rekord von Schumacher zu schlagen und sich den achten Weltmeistertitel zu holen. Und im letzten Rennen sah es lang danach aus, als ob er sich den Weltmeistertitel holt, aber musste sich dann am Ende durch einen Safety Car kurz vor Schluss und ja, der besseren Reifen von Max Verstappen und ja, auch ein wenig Glück bei den Rennentscheidungen, ja, musste er sich dann gegen Max Verstappen ganz knapp geschlagen geben, obwohl er ja im Rennen eigentlich gefühlt schon den Weltmeistertitel sicher hatte. Also wurde es nicht mit seinem siebten und auch für diese Saison können wir schon sagen, mit seinem achten, Entschuldigung, und auch diese Saison kann man sagen, dass er nicht den achten Weltmeistertitel holen wird. Das kann man sich, glaube ich, jetzt schon festlegen. Das ist einfach die Saison in sehr, sehr weiter Ferne. Für Mercedes geht es nur um Platz 3. Und ja, da wird auch die Saison eher nichts mehr ausrichten können. Deshalb auch, ja, dies Jahr einfach ein schwaches Auto, einen schwachen Saisonstart. Wurde klar von seinem Teamkollegen geschlagen, der ja sein erstes Jahr bei Mercedes fährt, der natürlich sehr, sehr gute Ambitionen hat, der bisher nur bei Williams gefahren ist. Was eigentlich ja mit das schlechteste Team ist mit Haas, zumindest in den letzten Jahren, und hat da immer gute Ergebnisse eingefahren, aber kann jetzt auch direkt bei Mercedes seine Kontinuität einbringen, hat bisher jedes Rennen in der Top 5 beendet. Das hat kein anderer Fahrer im Feld geschafft. Und ja, er macht echt einen sehr, sehr starken Job und zeigt ja Hamilton so ein bisschen die Sitten auf, der nur hinterher gucken kann bisher. Ja, generell in erster Linie ist Lewis Hamilton bei seiner Fahrweise dafür bekannt, vor allem ja sehr ideal zu fahren und ja, bekannt ist er auf jeden Fall aggressiv die Kurven zu nehmen und dabei auch nicht wirklich reifenschonend zu agieren. Also es gibt oft die Reifenprobleme bei Hamilton und weil er einfach sehr, sehr aggressiv die Kurven nimmt, versucht dort möglichst viel Zeit rauszunehmen und ja, das kostet dann hin und wieder auch ein bisschen Reifen. Ja, am Anfang seiner Karriere war er vor allem bei McLaren für seine aggressive Fahrweise bekannt. Er hat stand häufig in der Kritik. Es gab häufig Auseinandersetzungen mit anderen Fahrern. Es gab häufig Delikte auf der Strecke und neben der Strecke. Ja, diese Art und Weise konnte er dann so vor allem mit seinem Wechsel zu Mercedes 2013 ablegen. Und war vor allem sehr, sehr ruhig in seinem Auto. Also er hat ja versucht, einfach alles ideal zu nehmen, nicht irgendwie sich von außen, von anderen Fahrern beeinflussen zu lassen und einfach Konflikte auf der Strecke zu vermeiden und sein Rennen durchzuziehen und sein Rennen zu fahren und die anderen ihr Ding machen zu lassen und sich nichts von irgendwas irgendwie beeinflussen lassen und seine Leistung beeinschränken könnte. Das hat er wirklich, ja, vor allem bei dem Wechsel mit Mercedes gelernt und sich dadurch auch den Erfolg gesichert. Lewis Hamilton an sich ist einer der größten Supertalente, die die Formel 1 je hatte. Er ist nicht wie Michael Schumacher der, der hart am Auto arbeitet oder ja, vor allem durch viel Investments ja, zum Erfolg kommt, sondern er hat einfach dieses Talent, was es braucht, um Formel 1 Weltmeister zu werden und das hatte er von Anfang an, deshalb war es halt auch erst möglich, in seiner Rookie-Saison direkt Vizemeister zu werden und seine zweite Saison Meister zu werden. Das ist außergewöhnlich und er hat es geschafft und das liegt eben an diesem Talent. Also es ist wirklich sehr, sehr stark und ja, es kommt auch durch einfach seine vielleicht sogar größte Stärke, nämlich die enorme Pace über eine Runde. Also wir haben ja schon gesagt, er hat die meisten Poles, er hat die meisten Siege, er hat zwar nicht die meisten schnellsten Runden, aber trotzdem, Lewis Hamilton ist über eine Runde echt verdammt stark, vor allem halt, weil er einfach ideal fährt, weil er einfach die Kurven perfekt trifft und das perfekte Mittelmaß findet zwischen aggressiv und ideal. Und das macht er halt wirklich sehr, sehr stark und das hat ihn über lange Zeit sehr, sehr ausgezeichnet, vor allem auch seine Kontinuität in seiner Fahrweise, er macht wenig Fehler. Es ist selten, dass er irgendwie abfliegt, irgendwelche Ausfälle hat oder so. Das, was seinen Konkurrenten letztes Jahr Max Verstappen über lange Zeit ausgezeichnet hat, dass er viele Fehler macht, dass er oft das Auto wegwirft, das hat er gar nicht. Er hat eine sehr konstante Fahrweise und ja, selten, dass ihm ein Fehler unterfallen. Ja, in der letzten Saison hat man dann aber auch gemerkt, dass in ja, Drucksituationen es dann doch manchmal zu Fehlern kommt, was man von ihm gar nicht so kannte, wo man sich ja, eigentlich die Augen gerieben hat, ob Hamilton da gerade wirklich neben der Strecke steht, zum Beispiel in Imola oder so. Ja, das ist wirklich sehr, sehr außergewöhnlich für ihn gewesen und ja, insgesamt macht er einfach nahezu keine Fehler und fährt einfach perfekt. Und das ist, glaube ich, ja, seine größte Stärke und dabei noch halt einfach diese Pace, die er immer wieder über eine Runde an den Tag legen kann. Er holt immer wieder mehr raus. Er sagt, die Reifen sind kaputt, fällt schon keine Ahnung, wie viele Runden auf den Reifen und haut dann da auf einmal eine schnelle Rennrunde raus. Das ist wirklich einfach atemberaubend, was der Mann kann über eine Runde. Und ja, das sind auf jeden Fall seine Stärke, die seine Fahrweise vor allem auszeichnet. Mit 103 Poles ist er in der Statistik 35, hat er 35 Poles mehr als Michael Schumacher. Und ja, eine weitere Stärke ist eigentlich ja auch schon von Beginn seiner Karriere, ja, einfach sein großes Selbstbewusstsein. Er ist einfach sehr, sehr selbstbewusst. Er hält sehr viel von sich. Er weiß, was er kann. Er weiß, dass er besser ist als andere. Und das hat ihn schon von Anfang an ausgezeichnet. Das hat ihn dann halt auch zu dieser Art, vor allem in seiner Anfangszeit, verleitet, dass er dort sich mit anderen Fahrern angelegt hat oder so, weil er halt ein sehr großes Ego hat und ja, das konnte er ablegen, aber trotzdem, ja, Lewis Hamilton, wenn du den durch die Garagen gehen siehst, wenn du den da durch die Gänge gehen siehst, du weißt einfach, der Mann strotzt voller Selbstbewusstsein, der lässt sich nicht von irgendwem beeinflussen. Wenn einer ein Rennen gewinnt, denkt er sich im nächsten Rennen, ja, dann hole ich mir als Nächste und fährt dann nochmal stärker. Also das ist wirklich auch eine sehr, sehr große Stärke, dass er ja einfach nicht seine Person runterreden lässt, obwohl er, muss man auch sagen, oft viele Hater hat. Ja, er bleibt selbstbewusst und lässt daran auch nichts rankommen. Ja. Und dann, ja, eine weitere Stärke ist dann das Rad-an-Rad-Duell, vor allem ja 2017, 2018 gegen Sebastian Vettel. Was man da für Szenen gesehen hat, war wirklich atemberaubend. Ja, ein schlechtes Beispiel ist vielleicht aus Sebastian Vettel-Fansicht, ja, die Szene aus Kanada, wo Vettel dann ja unglücklich diese 5-Sekunden-Strafe bekommen hat und ja, was dann bitter den ersten Platz gekostet hat, der so wichtig gewesen wäre für Sebastian Vettel im WM-Kampf. Ja, aber Hamilton wirklich, er behält die Ruhe in diesen Fights, er vermeidet Berührung, er kommt sicher aus diesen Situationen raus und achtet dabei auch noch in den meisten Fällen ordentlich auf seine Mitfahrer. Und ja, das ist auch eine sehr, sehr große Stärke von ihm. Wie? Ja, eine große Stärke ist außerdem die Regenrennen. Ähnlich wie Michael Schumacher beherrscht Hamilton das perfekt. Er kann auch im Regen seine Fahrweise durchbringen. Er fährt über eine Runde extrem stark. Er kann ideal fahren. Er fährt konstant. Er macht wenig Fehler. Und ja, auch das zum Beispiel dann auch die Rennen in Silverstone 2.8 oder in Fuji 2.7. Es zeigen einfach, ja, wie stark Hamilton einfach im Regen ist und dass er auch sich von so schweren Verhältnissen nicht aus der Konzentration bringen lässt und einfach seinen Stiefel durchfährt. Und das ist einfach, was ihn auszeichnet. Und dann, wir hatten es vor, ich hatte es vorhin schon leicht angesprochen, ist natürlich auch, wenn man sich allein mal das Rennen in Brasilien letztes Jahr anguckt, ist es einfach eine Riesenstärke von Hamilton, in aussichtslosen Positionen einfach alles rauszuholen und über sich hinauszuwachsen. Also in Brasilien letztes Jahr, ja, es sah schon sehr, sehr stark aus, als ob der WM-Titel ja in Verstappens Hände fällt. Ja, im Sprintrennen wurde er disqualifiziert, hatte für das Hauptrennen sowieso schon eine 5-Plätze-Strafe wegen eines Motorenwechsels. Er musste von ganz hinten starten und fährt einfach ein so starkes Rennen und kann Verstappen schlagen, trotz dass er sich mit allen Mitteln versucht zu verteidigen. Das ist wirklich so stark gewesen. Das war, glaube ich, vielleicht sogar das beste Rennen eines Fahrers, was ich je gesehen habe. Also es war wirklich atemberaubend, was Hamilton da aus sich ra selbst rausgeholt hat. Es ist gar nicht in Worte zu fassen, was er da für eine Leistung gebracht hat. Einfach in einer aussichtslosen Position, wo andere Fahrer den Kopf in den Sand stecken würde, wo sie denken würde, ja, wie soll ich denn jetzt hier von 20 auf 1 fahren gegen meinen Konkurrenten, der ja die WM schon vor Augen hat, der sich eigentlich schon sicher fühlt und das einfach safe nach Hause bringen wird. Wie soll ich da eine Chance haben, irgendwie nach vorn zu kommen? In der Situation sagt Lewis Hamilton, jetzt zeige ich es allen und haut halt solche Rennen raus. Das ist einfach atemberaubend, was er dort vor allem abgeliefert hat. Und ja, muss man einfach sagen, Hamilton in aussichtslosen Positionen vor allem sehr, sehr stark und bringt sich damit vor allem in sehr, sehr gute Positionen, wie zum Beispiel in Brasilien, was ja maßgeblich dafür entscheidend war, dass Hamilton im letzten Rennen ja auf jeden Fall fast schon den Weltmeistertitel hatte, beziehungsweise gute Chancen auf den Weltmeistertitel hatte. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr bitter für ihn gewesen, aber dieses in ja aussichtslosen Positionen so stark fahren ist wirklich atemberaubend und das beherrscht er wie kein anderer. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Ja, und wo wir vorhin schon vor allem eben von diesem Selbstbewusstsein von Hamilton geredet haben, ja, muss man halt einfach ansprechen, wie er sich inszeniert. Und das, um dieses Selbstbewusstsein einfach zu inszenieren, ist er einfach der Meister in der Selbstinszenierung. Also man muss wirklich sagen, Hamilton hat es einfach drauf, seine Person in einem so dermaßen hellen Licht darzustellen, dass alle auf ihn gucken und ja, es macht er wirklich sehr, sehr stark und verstärkt damit einfach die Kraft seiner Person. Und ja, er ist generell einfach auch der bekannteste aktive Fahrer im ganzen Feld. Das kommt vor allem auch durch seine Freundschaften mit großen, großen Stars, die auch in anderen Bereichen tätig sind, wie zum Beispiel Schauspielern wie Will Smith, Musikern wie Justin Bieber oder Rihanna. Und auch im Sport hat er viele ja, Freunde im Bereich des Fußballs oder Tennis oder sonst was. Also Lewis Hamilton ist wirklich, ja, auch dort macht er sich dann sehr bekannt, weil er einfach Bilder mit diesen Stars posten, die auch sehr, sehr viele Fans haben. Und dann feiern die den. Und ja, das ist einfach alles eine sehr, sehr gute Masche von ihm, wie er ja, sich vor allem auf Social Media auch preisgibt. Und ja, ein noch weiterer Punkt, womit er das sehr, sehr bekräftigt, ist mit seinem Kampf gegen Rassismus, Gleichberechtigung und den Umweltschutz. Also ja, es ist immer wieder das Bild Lewis Hamilton vorm Rennen in irgendeinem oder nach dem Rennen sogar im T-Shirt mit einer politischen Botschaft drauf oder sonst was, was schon oft geahndet wurde, aber er macht es halt trotzdem weiter, um es zu zeigen. Wobei ich da sagen muss, dass Hamilton da also in Sachen Rassismus auf keinen Fall, also Lewis Hamilton muss man sagen, er ist selbst dunkelhäutig, er ist der erste Fahrer jemals, der dunkelhäutig war in der Formel 1 und ja, ich will keinesfalls ausschließen, dass er Opfer von Rassismus war. Das ist wahrscheinlich auch so, wie er es
War er
erzählt.
sogar.
Ja, natürlich. Aber ja, muss ja nicht sein, dass immer alles stimmt, was man erzählt. Aber ich denke, das ist es so. Und ja, aber zum Beispiel im Thema des Umweltschutzes, da muss man einfach sagen, da kann man Sebastian Vettel zum Beispiel nehmen, der aus Worten Taten folgen lässt, aber Lewis Hamilton ist in manchen Bereichen dann eher der, der ein bisschen redet, aber ja nicht wirklich macht und eher einfach ja damit sich gut darstellen will, ein gutes Licht bringen will. Und ja, das ist einfach dann in manchen Bereichen auch so, dass Hamilton dort diese Mittel nutzt, um sich ja selbst zu inszenieren, aber einfach gar nicht diese Mittel unterstützt, so Dinge zu verbessern oder so. Das ist was, was viele Menschen auch an Hamilton stört. Mich auch persönlich. Und ja, das muss man einfach sagen, dass er es einfach gut macht. Aber dass ich finde, wenn man für sowas wirbt, wenn man sowas unterstützt, es dann auch in seinem Leben so leben sollte und nicht ja, Worte sprechen, aber keine Taten folgen lassen. Und wo wir schon ansprechen, es gibt viele Hater von Lewis Hamilton, die eben dieses Auftreten einfach als arrogant ansehen und das kann ich durchaus verstehen. Aber es gibt halt auch viele Fans, weil erstens, es gibt viele Leute, die so ein Auftreten feiern. Das ist eigentlich ähnlich wie bei Zlatan Ibrahimovic, auch wenn es bei ihm, glaube ich, noch ein bisschen ausgeprägter ist.
Ja.
Ja, ihn feiern auch einfach viele wegen dieser Art und genauso ist es wie bei Lewis Hamilton, aber Lewis Hamilton hat halt auch dermaßen Fans wegen seinen Beziehungen, wegen seinem, ja, einfach fahrerischen Talent, was er einfach hat. Und ja, deshalb, es gibt viele Fans von Lewis Hamilton, es gibt viele Hater, die kommen aber auch automatisch durch den Erfolg. Ja, muss man halt einfach sagen. Ich glaube, da können wir uns auch zuzählen. Ich persönlich als Finn Hamilton nicht mal schlimm, aber einfach durch seine ganzen Erfolge habe ich einfach so genug von dem und bin so gegen den. Das ist einfach, ja, man muss es einfach halt auch zugeben, dass durch den Erfolg ein gewisser Hate kommt und deshalb hat Lewis Hamilton halt, ja, viele Fans, aber auch viele Hater und das merkt er auch auf vielen Strecken. Auf den einen Strecken gibt es Pfiffe, auf den anderen Strecken Applaus. Ja, es ist so und so, vor allem in Europa, glaube ich, ist es so, dass Hamilton eher so, ja, der verfeindete Fahrer ist, wo eher alle pro Verstappen waren, vor allem letzte Saison. Und dann so, ja, natürlich auf seine Heimstrecke in Silverstone, aber auch auf so Strecken wie Brasilien zum Beispiel hat man gesehen, dass Hamilton es da einfach nutzt, sein Image einfach nutzt, um die Fans auf seine Seite zu ziehen, wo es dann tosenden Applaus für ihn gab. Und ja, das macht er einfach stark und nutzt da sehr, sehr gut seine Strahlkraft, auch wenn er es in Europa einfach nicht kann, oftmals, weil einfach ja diese Pro-Verstappen-Seite vor allem einfach viel zu viel überragt haben. Vor allem viele Niederländer, die immer an den Strecken waren, haben das schon überragt und ja, deshalb war es in Europa schwer, aber man sieht dann, sobald es außerhalb von Europa zu Rennen geht, dass er es dort ja sehr, sehr gut macht und dass selbst in Katar ihn die Fans einfach feiern oder Saudi-Arabien. Ja, muss man einfach sagen, da macht er einfach einen guten Job.
Ja, auf jeden Fall. Also Hamilton kriegt er auf jeden Fall, vor allem halt in Brasilien, weil er ja auch ein sehr großer Fan von Ayrton Senna ist, zu dem wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Ja, und deswegen ist er einfach sehr, sehr beliebt, glaube ich, in Brasilien, weil er halt ja auch immer Ayrton Senna als sein Vorbild angegeben hat. Und allein deswegen ist schon relativ beliebt dort. Und ich meine, da war es ja auch so ein bisschen andersrum. Auch in Katar und in Saudi-Arabien, dass Hamilton derjenige war, der bejubelt wurde und Verstappen derjenige war, der ausgepfiffen wurde, wo es auf manchen Strecken eher andersrum ist.
Ja, er nutzt einfach seine Strahlkraft dort, wo halt eben nicht die ganzen Verstappen-Supporter sind. Und ja, dann kommen wir ja so ein bisschen zu seiner Karriere. Und da muss man vor allem ansprechen, dass er in seiner gesamten Karriere, auch jetzt mit George Russell, immer sehr, sehr starke Teamkollegen hatte. Er hatte zum Beispiel neben Russell auch Alonso, Button und Rosberg, insgesamt drei Weltmeister. Sowohl Alonso, Button als auch Rosberg wurden in ihrer Karriere Weltmeister. Rosberg in einem sehr intensiven, direkten Duell gegen eben Lewis Hamilton. Ja, es war wirklich, er hatte wirklich, bis auf, ja, jetzt Bottas war natürlich so das absolute Gegenteil, er hatte einfach absolut keine Gegenwehr. Aber auch jetzt mit Russell hat er wieder einen Teamkollegen, der zwar noch nicht Weltmeister ist, aber der ihm absolut auf Augenhöhe begegnet und wo er absolut Konkurrenz drin sehen muss. Und ja, das muss man wirklich sagen, dass er durch seine Saison hinweg immer sehr, sehr starke Teamkollegen hatte. Ja, wie wir vorhin schon angesprochen hatten, 2007 überraschte er die ja, gesamte Formel-1-Welt eigentlich mit seiner Leistung. Er stand zwei Rennen vor Schluss schon fast sicher als Weltmeister fest. Konnte aber ja, nach einem Ausfall in China und einem Fahrfehler sowie technische Probleme in Brasilien nicht die Weltmeisterschaft halten. Er konnte trotzdem über die Saison seinen amtierenden Teamkollegen schlagen, reichte es dann aber am Ende nicht, Kimi Räikkönen zu schlagen, der im Ferrari den WM-Titel holen konnte und den Rookie schlagen konnte. 2008, wie schon angesprochen, gab es dann eben diesen Weltmeistertitel in seiner zweiten Saison. Ja, von 2010 bis 12 hatte er seinen Landsmann Jenson Button als Teamkollegen. Button konnte 2011 teamintern Lewis Hamilton schlagen. 2010 und 12 gewann Hamilton das teaminterne Duell jedoch deutlich. Dann von 2013 bis 16 fing dann eben diese Mercedes-Zeit an, wo er zu Beginn seinen Freund aus Kart-Zeiten, Nico Rosberg, als Teamkollegen hatte. 2013 bis 15 schlug Hamilton Rosberg und wurde 2014 und 15 eben auch Weltmeister. Das Verhältnis der beiden verschlechterte sich eben aber auch durch diese Feindschaft halt. Und wie ich schon angesprochen hatte, es gab einige Konflikte auf der Strecke und auch Unfälle, wie zum Beispiel in Barcelona. 2060 konnte sich Rosberg den WM-Titel vor Hamilton sichern. Darauf gab Rosberg dann seinen Rücktritt bekannt und Lewis Hamilton bekam mit Valtteri Bottas einen neuen Teamkollegen, der, ja, wie ich schon gesagt hatte, zur klaren Nummer 2 ernannt wurde und ja, einfach Hamilton gar keine Gegenwehr geliefert hat, obwohl er sowohl bei Williams vorher als auch jetzt wieder bei Alfa Romeo, man sieht, dass er es eigentlich schon drauf hat, aber ja, bei Mercedes wurde halt einfach ihm gar keine Chance gegeben, irgendwie Hamilton zu schlagen. Einfach nur, er war einfach nur dafür da, um ihn zu verteidigen. 2017 und 18 kämpfte Hamilton dann gegen den Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel um den WM-Titel. 2019 und 20 dominierte er die Formel 1 ja sehr, sehr deutlich und wurde in beiden Jahren auch deutlich Weltmeister. 2021 war dann die Saisons, die Saison der Saisons, wo ja, Hamilton nach einem der besten WM-Kämpfe ja, den Titel an Verstappen geben musste und sich nicht des weiteren Males zum Weltmeister küren konnte. Zwischen den beiden krachte es mehrmals während der Saison. Hamilton verlor dann dadurch eine kontroverse Entscheidung der Rennleitung den WM-Titel in der letzten Runde, wie ich schon vorhin angesprochen hatte, mit dem Safety Car und dass die Überrundeten dann doch vorbei durften, die zwischen Hamilton und Verstappen waren und Verstappen dann einfach die frischeren Reifen hatte und vorbei konnte. Ja, gab viel Kontroverse um diese Entscheidung der Rennleitung, weil man dort einfach ein Hin und Her betrieben hat. Und es war am Ende aus Hamilton-Sicht sehr, sehr bitter und unglücklich. Und ja, jetzt im Hier und Jetzt 2020 sieht Mercedes einfach nicht konkurrenzfähig aus. Hamilton muss, ähnlich wie Sebastian Vettel eigentlich 2019, mit junger Konkurrenz aus dem eigenen Team kämpfen mit George Russell. Und ja, George Russell deutlich schneller, stärker. Und deshalb sieht es für Hamilton sehr, sehr schwach aus und sehr, sehr schwer. Ja, aber wie ich auch schon ja, teilweise durchsickern lassen habe, ist Hamilton ebenso wie Schumacher nicht wirklich ein unbeschriebenes Blatt, was das Thema Kontroverse angeht. 2009 war er im Leihgeld-Skandal involviert, als er die Stewards anlog. Er hatte bei einer Safety-Car-Phase Jarno Trulli überholt und das Rennen auf Platz 3 beendet. Er gab den Stewards an, dass sein Team ihn aufforderte, Trulli zu überholen, obwohl sein Team ihn dazu gar nicht angefordert hatte. Hamilton wurde darauf vom Rennen disqualifiziert und entschuldigte sich auf einer Pressekonferenz. 2016 fuhr er beim letzten Rennen extra langsam, um seinen WM-Rivalen Nico Rosberg runterzubremsen, in der Hoffnung, dass Rosberg die nötigen Plätze für den WM-Titel verliert. Auch sein Crash gegen Max Verstappen beim Großen Preis von Großbritannien sorgte für Schlagzeilen. Hamilton verursachte dabei beim Crash mit rund 300 km/h gegen Verstappen in Silverstone. Jeder war sich sicher, dass Hamilton die Schuld trägt. Dieser wies die Anschuldigung jedoch zurück und gab Verstappen die Schuld, wovon er auch von seinem Team unterstützt wurde. Zudem wurde Hamilton stark von Verstappen aufgrund seines Verhaltens nach dem Rennen kritisiert, was ja, auch noch ein großer Skandal einige Wochen später war, wo es auch in Ungarn vor allem noch viele Stimmen gab, die sich dagegen ausgesprochen haben. Hamilton hatte nämlich nach seinem Sieg ausgiebig mit dem Team und den heimischen Fans gefeiert und während Verstappen im Krankenhaus lag, er nicht wusste, wie es ihm geht und einfach keinerlei Respekt seinem Team, seinem Konkurrenten gezollt, den er abgeschossen hat. Und das wurde vor allem von Verstappens Seite, auch vom Vater von Verstappen, Jos Verstappen, ja, als sehr provokant und primitiv aufgenommen. Und deshalb gab es darum einen, ja, recht starken Skandal, was so mit, glaube ich, die größte Kontroverse auch zwischen den beiden in der Saison war, weil es darum einfach auch 2 Wochen später noch lang ging. Und beide da irgendwie eher auf ihrem Recht beharrt haben, anstatt ja, das Ding einfach abzuschließen.
Ja, Lewis Hamilton, ja, war jetzt, haben wir gerade ausgiebig oder hast du ausgiebig drüber gesprochen. Wie ich finde, hat er absolut ein Recht, in dieser GOAT-Debatte zu sein. Ich meine, rein statistisch gesehen, er hat die meisten Siege, er hat die meisten Pole Positions, er hat mit Michael Schumacher zusammen die meisten WM-Titel. Also er ist, ich glaube, rein statistisch gesehen, von, wenn man mal alles so addiert, glaube ich, der erfolgreichste Fahrer der Formel-1-Geschichte. Auch wenn man da ein bisschen vorsichtig sein muss, weil zum Beispiel zu der Zeit, wo Michael Schumacher seine Prime hatte, also um die Anfangs der 2000er Jahre, sind die Fahrer halt so ungefähr, oder ist die Formel 1 ungefähr 15, 16, 17 Rennen in der Saison gefahren und heute fahren sie ja weit über 20. Also zu Hamiltons aktiver Zeit hat er halt auch einfach mehr Rennen gehabt, wo er halt in stärkeren Autos war. Also ist das, sage ich mal, finde ich ein bisschen schwierig in Relation zu sehen, weil er halt mehr Rennen, sage ich mal, in besseren Autos hatte als Schumacher. Aber Lewis Hamilton definitiv, ich würde sogar sagen, der talentierteste Fahrer, den ich je gesehen habe in der Formel 1. Unfassbarer Grundspeed. Also der ist halt einfach dieses super, super, super Talent, was alle 10, 15 Jahre mal kommt. Vielleicht kann man das momentan so mit Max Verstappen vergleichen oder halt vor Hamilton der Generation mit Schumacher und dann vor Schumacher in der Generation mit Ayrton Senna. Also jede Generation hat so ein bisschen dieses Wunderkind, sage ich mal. Und das ist auf jeden Fall Lewis Hamilton. Er hat einen großen Einfluss direkt auf die Formel 1 genommen. Er wurde ja auch direkt, als er kam, gefeiert, weil er halt ja auch der erste und auch einzige dunkelhäutige Fahrer war. Er wurde ja auch direkt als Tiger Woods der Formel 1 bezeichnet. Und ich meine, was er gezeigt hat, war unglaublich. Also ich meine, ich habe letztens noch ein Interview gesehen von Ron Dennis, dem damaligen Teamchef von McLaren. Und als er Fernando Alonso gesagt hat, dass Lewis Hamilton sein Teamkollege wird, hat Alonso nur gelacht und hat gesagt, ich dachte, wir wollen den Konstrukteurstitel auch noch gewinnen. Und hat dann sozusagen Hamilton so ein bisschen, ja, unterschätzt. Und das hat man dann auch im Verlauf der Saison gesehen. Also da gab es dann ja auch nochmal diese eine Situation in Ungarn, als Alonso Hamilton in der Box blockiert hatte, nachdem Hamilton ihn nicht die erste Runde im Qualifying gegeben hatte und so weiter. Und diese Rivalität der beiden zieht sich ja sogar noch bis heute. Aber da muss man einfach sagen, Lewis Hamilton hat da einen kühlen Kopf bewahrt und hat dann 2007 knapp den WM-Titel verpasst. Aber ich meine, allein schon seine Rookie-Saison so nah am WM-Titel dran zu sein und den halt, ja, mehr oder weniger fast schon wegzuwerfen, war dann im Nachhinein sehr, sehr bitter. Aber eigentlich ist es noch bemerkenswert, dass er halt so lange dort mitkämpfen konnte und definitiv. Hat er es verdient, in dieser GOAT-Debatte zu sein, auch mit seinen Erfolgen da mit Mercedes war jetzt in der Vergangenheit extrem stark. Das muss man einfach anerkennen, auch als Ferrari-Fan muss man einfach anerkennen, dass Lewis Hamilton einer der besten Fahrer aller Zeiten ist. Und man muss ihn auf jeden Fall respektieren und seine Erfolge wertschätzen. Ja, und dann kommen wir auch zum dritten Fahrer und zum letzten Fahrer in dieser GOAT-Debatte, und zwar zu Ayrton Senna. Ayrton Senna hatte 161 Grand Prix-Starts, 41 Siege, damit hat er die fünf meisten Siege, 65 Pole Positions, das sind die drittmeisten und 19 schnellste Runden. Er kam 1984 in die Formel 1 zum Hinterbänkler-Team Toleman. Dann ist er dort halt auch schon aufgefallen mit einem ja, zweiten Platz im Regen von Monaco. Dann von 1985 bis 87 ist er bei Lotus gefahren, 1988 ist er zu McLaren Honda gewechselt. Dann konnte er 1988 auch direkt in seinem ersten Jahr bei McLaren die WM gewinnen. 1989 gab es dann den Kampf mit Prost bei McLaren. Die hatten wohl, glaube ich, die größte Rivalität in der Formel 1-Geschichte. Dort hat er den Kampf allerdings verloren. 1990 und 91 konnte er sich den WM-Titel sichern. 1992 und 93 hatte er allerdings keine Chancen auf den WM-Titel, weil der McLaren dort einfach zu schwach war. 1992 und 93 wurden hauptsächlich vom Williams-Team dominiert. Und 1993 kam dann halt auch der Wechsel zu Ford-Motoren, nachdem Honda 1992 einen etwas schwächeren Motor hatte als die Jahre davor. Und deswegen ja, war 1993 so ein Übergangsjahr, wo Senna allerdings Vize-Weltmeister wurde. 1994 wechselte er dann zum Williams-Team, die davor die beiden Jahre die Weltmeisterschaft gewinnen konnten. Allerdings starb er dort beim dritten Rennen, dem großen Preis von San Marino. Ja, Ayrton Senna ist für sein unglaubliches Tempo bekannt gewesen. Also ähnlich wie Lewis Hamilton ist er einfach ein unfassbares Talent gewesen. Auch ähnlich wie Gilles Villeneuve. Also Villeneuve war ja auch ein bekannter kanadischer Formel-1-Fahrer, der 1982 beim Qualifying zum Großen Preis von Belgien verstorben ist. Also er ist ein unfassbares Risiko bei seinen Fahrten reingegangen. Und er war halt auch einfach ein Vollblut-Racer, der den Sport einfach geliebt hat. Auch wer den Film über ihn gesehen hat, weiß es halt auch, da hat auch im Trailer diese Worte so gesagt, dass er 1978 das erste Mal nach Europa kam und dass es dort einfach nicht um Politik ging, sondern dass es purer Rennsport war und das hat ihn einfach richtig glücklich gemacht. Er war halt auch ein Naturtalent, was aber halt auch stark arbeitete, so wie Michael Schumacher. Und seine große Stärke war einfach das Qualifying. Also ich meine, er hat nur 161 Grand Prix bestritten und hat 65 Pole Positions. Das sind weniger als ein Drittel, also mehr als ein Drittel der Rennen hat er die Pole Position gehabt. Also circa jedes 2,5. Rennen hat er die Pole Position. Also das ist im Schnitt, glaube ich, die stärkste Ausbeute von einem Fahrer. Und er war genauso wie Michael Schumacher noch Lewis Hamilton ein unglaublich starker Regenfahrer. Wie eben schon angesprochen, 1984, das bekannte Rennen in Monaco. Dort ist er im Tollman gefahren und hat Sekunden um Sekunden auf den führenden Alain Prost aufgeholt. Das Rennen wurde dann aber in der 31. Runde abgebrochen aufgrund des zu starken Regens und seiner wurde da, sage ich mal, die Chance, das Rennen zu gewinnen, so ein bisschen genommen. Ja, aber neben seiner enormen Stärke im Regen ist er halt auch immer in Monaco extrem stark gewesen. Er hat dort 6 Siege geholt, also ist da vor Michael Schumacher der König im Fürstentum. Und ja, weltbekannt sind ja auch da seine Onboards. Also ich glaube, das ist die bekannteste Onboard der Formel 1-Geschichte dort, wie er da mit diesem ja, unfassbar lauten V12-Motor noch mit ja, Handgetriebe, also mit einem Schalthebel gefahren ist, dort hochgeschaltet hat und das Ding vibriert wie sonst was, macht Lärm wie sonst was und der fährt da lang wie nichts. Also es war echt. Also wer das nicht kennt, muss ich das auf jeden Fall reinziehen. Also ich glaube, die von 1988 und 1990, die beiden Pole-Position-Runden von Ayrton Senna, sind die mit die bekanntesten Runden in der Formel 1. Ja, er war in seiner Heimat Brasilien ein Volksheld und galt in seiner aktiven Zeit als größtes Aushängeschild und größter Sportler Brasiliens. Er hatte auch nach jedem Rennen die brasilianische Flagge mit in seinem Auto und hat sie dort ja, hin und her geschwungen. Und Brasilien ist ja ein sehr, sehr armes Land gewesen. Der war halt so ein Aushängeschild, was halt stolz auf sein Land war, weil viele Brasilianer waren nicht stolz auf ihre Nationalität. Senna war aber sehr stolz auf sein Land und ja, hatte halt immer seine brasilianische Flagge mit sich. Er war zudem sehr, sehr gläubig und er sagt auch, dass er eine sehr, sehr enge Beziehung zu Gott hatte. Auch nach seinem Titelgewinn 1988 hat er auf der Pressekonferenz gesagt, dass er nach dem Überfahren der Ziellinie Gott gesehen hat und dass das für ihn eine sehr, sehr heftige und schöne Erfahrung war. Und ja, was halt auch das deutlich gemacht hat, was er halt für ein Held war in Brasilien war, dass nach seinem Tod mehrere Tage Staatstrauer in Brasilien war. Bei seiner Beerdigung waren mehr als 3 Millionen Leute auf den Straßen von São Paulo, also seiner Heimatstadt. Und mehr als 1 Milliarde Zuschauer haben sich Senners Beerdigung vom Fernseher angeguckt. Also das war ja, unfassbar, was da abging bei dem Tod von Ayrton Senna. Und ja, Senners großes Markenzeichen war auch sein gelber Helm. Auch Lewis Hamilton hat ja auch zu Beginn seiner Karriere diesen gelben Helm gewählt, den er auch Ayrton Senna zuliebe genommen hat. Und ja, dann kommen wir nochmal zu seiner Karriere. Also bei Toman hat ja schon angesprochen, war er dann, ist er zu Lotus gewechselt, konnte dort seinen ersten Grand Prix gewinnen. Im Regen von Estoril hat er auch seinen ersten Grand Prix gewonnen, was auch bis heute noch immer als eine der besten Regenleistungen der Formel 1 gilt. Dann kam aber nach einer enttäuschenden 1987er-Saison der Wechsel zu McLaren, die dort das unangefochtene Top-Team waren. Die haben in 16 Saisonrennen 15 Mal gewonnen. Das eine Mal auch nur, weil ein überrundeter Senna abgeschossen hat und dann kam ein sehr bekannter Ferrari-Doppelsieg kurz nach dem Tod von Enzo Ferrari in Monza. Und ja, Senna konnte sich aber, wie eben schon angesprochen, den Titel gegen seinen Rivalen und damaligen schon zweifachen Weltmeister Alain Prost sichern. 1989 wurde das Teamduell aber zunehmend intensiver und härter. Als Senna eine Teamorder in Imola missachtete, kam es zum Bruch zwischen Senna und Prost. Beim vorletzten Rennen in Japan lag Senna das ganze Rennen hinter Prost. Senna griff Prost kurz vor Ende des Rennens an, dann kam es jedoch zur Kollision. Prost gab auf, Senna fuhr weiter und gewann das Rennen. Er wurde jedoch disqualifiziert, da er laut der FIA nicht korrekt auf die Strecke zurückgefahren ist. Laut Senna und vielen Fans war diese Strafe maßlos übertrieben und unangebracht. Es gab viele Gerüchte, dass Senna nun disqualifiziert wurde, weil der damalige FIA-Präsident Jean-Marie Balestre Landsmann und Freund von Alain Prost war. Senna wurde auch von der FIA für 6 Monate gesperrt. Diese Sperre wurde jedoch aufgehoben und eine Geldstrafe umgewandelt. Senna gab an, dass er sich von der FIA zu der damaligen Zeit wie ein Krimineller gefühlt hat. Also er hat sich kriminell behandelt gefühlt von der FIA. Prost verließ dann das Team 1990 und ging zu Ferrari. 1990 wurde Senna nach einer Kollision mit Prost erneut in Suzuka zum zweiten Mal Weltmeister. Diesmal war aber Senna derjenige, der den Unfall provozierte und schon in der ersten Kurve in Prost hineinkrachte. 1991 wurde er dominant zum dritten Mal Formel 1 Weltmeister. 92 und 93 war er nicht in der Lage, den WM-Titel zu holen, da die Williams-Autos zu schnell für die McLarens waren. Dann wechselte Senna 1994 zum Williams-Team. Doch plötzlich machte ein junger Deutscher namens Michael Schumacher in den Titel streitig. Der Deutsche gewann die ersten beiden Rennen der Saison in seiner Heimat Brasilien und den großen Preis des Pazifiks, so hieß er damals, in AIDA. Und zum dritten Rennen ging es dann nach Imola und das war wohl schwärzeste Wochenende der Formel 1-Geschichte. Am Freitag hatte Rubens Barrichello schon einen schweren Unfall, wo er sich die Nase brach. Dann im Qualifying starb der Österreicher Roland Ratzenberger. Ja, einen Tag später kam dann Ayrton Senna ums Leben. Senna führte zu dem Zeitpunkt das Rennen vor Michael Schumacher. In der Runde 7 kam es in der schnellen Taburello-Kurve zu dem Unfall. Senna kam von der Strecke ab und schlug ungebremst in die Mauer ein. Und ein Teil der Radaufhängung durchbohrte seinen Helm und seinen Kopf. Und deswegen starb er noch am gleichen Tag. Und ja, das war dann ein sehr, sehr trauriges Ende einer sehr großen Karriere. Also Ayrton Senna, von vielen wird er als der beste Rennfahrer angesehen, den es jemals gab. Ich finde es relativ bei ihm noch schwieriger zu sagen, als es ohnehin schon ist, weil Senna hatte einfach nicht so lange die Zeit in der Formel 1 zu fahren, weil er halt 1994 schon gestorben ist und er war dort erst Anfang 30. Das heißt, wenn er hätte sicherlich noch ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt, wo er hätte den WM-Titel holen können. Also 94 war dann ja Damon Hill, sein Teamkollege, nah dran, den Titel zu gewinnen, war dann am Ende nur ein Punkt hinter Michael Schumacher. Und wer weiß, was hätte Senna noch machen können. Und er hätte vielleicht den WM-Titel mehrere Male noch holen können. Aber das bleibt dann nur am Ende des Tages eine Theorie. Man weiß nie, was passiert wäre. Allerdings muss man sagen, dass es sehr, sehr traurig war damals. Wir waren damals ja noch nicht geboren, aber ich habe meinen Eltern, also meinem Vater und auch meinem Großvater, die beide Formel 1 interessiert sind, auch gesprochen. Und die haben gesagt, dass selbst hier in Deutschland eine enorme Trauer war um Ayrton Senna. Also in den Medien war alles voll mit dem Tod von ihm, weil er halt wirklich als einer der größten Sportler zu dem Zeitpunkt galt und halt vor allem in Brasilien war er halt wirklich der Held und als er starb, starb so ein Teil von Brasilien mit, so hat man das halt empfunden.
Ja, auf jeden Fall Ayrton Senna, ganz klar. Der tragische Held, sage ich mal, in unserer GOAT-Debatte hier. Ja, man muss sagen, was er in der Zeit geleistet hat, die er hatte, war wirklich sehr, sehr stark. Er hat trotzdem ja, die Weltmeistertitel geholt und ja, sehr, sehr stark gefahren. Er war sehr talentiert, ähnlich wie Lewis Hamilton. Ja, Hamilton merkt man halt auch, dass Senna sein Vorbild ist, weil sie sich einfach schon in manchen Punkten ähneln. Aber insgesamt muss man halt sagen, man weiß halt nicht, wo es mit Senna noch hingegangen wäre. Ne? Wie du schon gesagt hast, es wäre noch viel Zeit gewesen, deshalb ist er halt irgendwie so ein bisschen der Unvollendete, weil es dann halt einfach so bitter gelaufen ist am Ende mit seinem Tod in der Formel 1, was man ja natürlich als Formel 1-Fahrer immer bedenken muss, dass das einer der gefährlichsten Sportarten ist, die sie da ausüben und dass es ja in jeder Sekunde vorbei sein könnte. Und ja, für Senna war es dann halt in dem Moment auch sehr, sehr unglücklich. Und ja, es war sehr, sehr bitter, aber am Ende ist es so gelaufen. Und ja, es ist sehr hart gewesen für die Fans, für Brasilien vor allem, weil man weil man muss sich ja mal in die Situation hineinversetzen. Man hofft darum, dass ein ja, Fahrer, den man einfach liebt, die Weltmeisterschaft holt. Und dann sieht man, muss man einfach mit ansehen, wie er einen schweren Unfall hat und dann später erfahren, dass er einfach gestorben ist und ja, einfach nicht mehr um eine Weltmeisterschaft kämpfen kann. Das ist einfach, wenn man sich mal in diese Situation hineinversetzt, auch wenn es mittlerweile zum Glück schwer ist, weil es einfach in der Formel 1 mittlerweile so sicher in der Regel ist, dass sowas ja zumindest vermieden wird in den meisten Fällen.
Ja, wenn man sich mal so Unfälle anguckt, wie zum Beispiel von Romain Grosjean, dass er das überlebt hat. Dazu gehörte, glaube ich, auch ein wenig Glück. Da waren nicht nur allein jetzt die Sicherheitsstandards der Formel 1 dran beteiligt, aber trotzdem auch die haben dazu beigetragen, weil ohne den Halo wäre zum Beispiel, ja, dann hätte Grosjean da gar nicht mehr aus dem Feuer aussteigen müssen. Dann wäre es einfach vorbei gewesen. Und ja, deshalb kann man schon sehr, sehr glücklich darüber sein, dass so eine gefährliche Sportart mittlerweile einem doch dann so sicher erscheint. Aber trotzdem muss man sich auch jetzt noch immer wieder ins Gewissen rufen, dass es trotzdem immer noch was passieren kann. Und dass es immer noch saugefährlich ist, was die 20 Fahrer da jedes zweite Wochenende abreißen. Und für Senna war es halt noch gefährlicher, beziehungsweise für alle Fahrer, die in der Zeit und auch noch später gefahren sind, weil es einfach dort noch nicht diese Standards gab. Und ja, es ist sehr, sehr tragisch. Und wir hoffen, dass es sowas lang nicht mehr in der Formel 1 geben wird.
Also, da kann man einfach nur hoffen, dass sowas nie wieder vorkommt. Ich meine, der letzte Todesfall in der Formel 1 war ja 2014, also genau 20 Jahre nach dem Tod von Senna ist dann ja Giulio Bianchi gestorben. Also, er ist 2015 gestorben, aber er hatte den Unfall 2014 auch wegen äußerst unglücklichen Umständen. Und ich meine, am Ende des Tages wurde auch aufgrund dieses Unfalls der Halo, ja, in die Formel 1 gebracht. Und ich meine, wir hatten jetzt schon einige Unfälle. Du hast gerade Grosjean angesprochen. Dann hatten wir den Unfall von Hamilton Verstappen letztes Jahr in Monza. Ein Unfall 2018, kann ich mich erinnern, zwischen Fernando Alonso und Charles Leclerc, als Alonso abgeräumt wurde, dann über Leclercs Auto geflogen ist und auch mit dem Reifen mitten auf den Halo von Leclerc kam. Und ja, ich finde, der Halo ist sicherlich eine gute Erfindung, weil viele Unfälle so dadurch ja vermieden worden sind und oder halt schwere Fälle vermieden worden sind. Aber der Halo ist hier nicht das Thema. Das Thema ist, wer jetzt am Ende dieser ganzen ja, Vorstellung der Goats für uns denn persönlich der Goat ist. Und ich würde meine Meinung dann grundtun. Ich habe eine Meinung, ich habe versucht, so objektiv natürlich wie möglich zu sein. Aber ich fand es extrem schwer, Goat zu sagen. Also ich würde am Ende des Tages sagen, dass alle drei die Goat sind. Also da einen zu sagen, ist extrem schwierig, weil halt auch alle aus unterschiedlichen Epochen kommen. Also Senna ist gefahren, da ist hat Schumachers Karriere gerade erst angefangen. Schumacher ist gefahren, da hat Hamiltons Karriere gerade angefangen. Also ich lasse jetzt 2010, 2012 aus. Aber wo er aufgehört hat, 2006, dann ist Hamilton 2007 gekommen. Ja, also ja, mit jeder Zeit, wo einer aufgehört hat oder aufhören musste, kam dann der nächste. Und die drei stechen da schon heraus, einfach weil sie halt ziemlich komplett sind. Ich habe mich halt am Ende des Tages entschieden, Michael Schumacher als mein Go zu nennen. Wir haben gesagt, dass wir uns für einen entscheiden müssen. Und deswegen habe ich gesagt, dass ich mich für Michael Schumacher entscheide, einfach aus mehreren Aspekten. Der erste Grund ist halt einfach für mich auch schon der stärkste Grund. Er hat halt Teams aufgebaut. Also als er zu Benetton kam, war es halt ein vorderes Mittelfeldteam. Er ist mit ihm zweimal Weltmeister geworden. Und nachdem er wegging, war das Team nie wieder so erfolgreich. Also Benetton hat sich dann ja 2001 aufgelöst. Sie waren immer dann Mittelfeldteam. Also er ist 94, 95 Weltmeister geworden, 96. Und die Jahre danach ist das Team immer weiter ja, nach unten geglitten. Und das Team konnte auch keinen Sieg mehr einfahren. Das zeigt ja, oder doch einen Sieg konnten sie noch einfahren, 1997 mit Gerhard Berger am Hockenheimring. Aber sonst hatten sie halt keine großartigen Erfolge mehr. Und das zeigt ja allein schon, was für einen ja, enormen Impact Michael Schumacher dort hatte. Und ebenfalls bei Ferrari. Ferrari war halt in der Zeit, wo Schumacher oder in der Zeit vor Schumacher ein Team, was sehr, sehr chaotisch war. Man hatte seit 1979 keinen WM-Titel mehr gewonnen und Schumacher versuchte das Team halt immer weiter aufzubauen, hat sich Leute geholt wie Jean Todt und Ross Brawn, hat dann mit ihnen immer weiter auf den WM-Titel gekämpft, hat immer mehr entwickelt und dann 2000 kam dann der große Erfolg. Bis 2004 hatte kein Team eine Chance, Schumacher zu schlagen. Er hat dort fünfmal den Fahrertitel gewonnen und meistens auch dominant. Und vor allem 2004 steht da heraus,
Er hat dann 18 Rennen dreimal, 13 Mal gewonnen, hatte allein nach dem 13. oder 14. Rennen die WM schon sicher und hatte da aus den ersten 12 Rennen, ich glaube, 11 Siege. Und einmal ist er in Führung liegend ausgefallen. Da wurde er im Tunnel von Monaco von Juan Pablo Montoya abgeschossen. Also hätte er das Rennen beendet, dann hätte er 12 von 12 gehabt. Also das wäre eine unfassbare Aus. Und ja, also die Saison, dann 2002, wird dann nochmal hervorgehoben. Da hat er nach 11 von 17 Rennen den WM-Titel fix gemacht und halt auch. Er war halt immer, finde ich, halt so unangefochten in seiner Zeit. Also jeder Fahrer, das hat auch immer jeder gesagt, jeder wusste zu der Zeit, wenn du Weltmeister werden willst, musst du entweder Michael Schumacher heißen oder du musst im Auto von Adrian Newey sitzen, also dem Star-Designer jetzt auch von, der bei Red Bull immer noch der Designer ist, der damals bei McLaren und Williams aktiv war. Also das hat schon gezeigt, dass Schumacher halt wirklich die Nummer 1 war. Und Fernando Alonso hat auch noch was gesagt, was ich immer noch auch noch hervorhebe, zweitens. Nach seinem WM-Titel hat er gesagt, für ihn hat das ja unfassbaren Wert, dass er seine beiden WM-Titel gewonnen hat, wo er gegen Michael Schumacher gefahren ist, weil für ihn Michael Schumacher die Legende ist und der beste Fahrer, den es hier gab. Und ja, das zeigt halt auch so, was Schumacher halt auch bei anderen Fahrern für einen Respekt hatte. Lewis Hamilton ist für mich, um ehrlich zu sein, nicht der GOAT vom Gesamtpaket her. Lewis Hamilton ist für mich das Riesentalent, was für mich, was ich eben ja schon gesagt habe, das größte Talent ist, was die Formel 1 je hatte oder bis jetzt hatte. Er hat einfach diesen unfassbaren Grundspeed, aber ich finde, er ist einfach nicht so komplett wie Michael Schumacher, weil er immer ein siegfähiges Auto hatte. Das hatte Michael Schumacher nicht. Michael Schumacher hatte oft schlechte Autos, wie zum Beispiel ein 96er Ferrari, dann halt seine ersten Benetton-Wagen und so weiter. Und Schumacher hat ein Team aufgebaut. Bei Hamilton war es anders. Bei Hamilton, er kam zu einem Team, was 2000, er musste nie bei einem Hinterbänkler anfangen. Schumacher hat bei einem Hinterbänkler Jordan angefangen, Senna hat beim Hinterbänkler Toman angefangen. Hamilton war direkt bei einem Top-Team wie McLaren, hat da natürlich direkt auch Leistung gezeigt, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber er hatte nie diesen schweren Weg, sich hart nach oben arbeiten zu müssen. Er hat nie bei einem schlechten Team angefangen, wie auch zum Beispiel Sebastian Vettel, bei Toro Rosso, dann zu Red Bull und dann kam man Weltmeisterschaft. Und bei Hamilton war es immer so, er war bei McLaren, einem Top-Team, wo er immer wusste, dass ich Rennen gewinnen kann. Dann ist er zu Mercedes gegangen, das war ein riskanter Move, aber er hatte dann direkt, weil Mercedes, nicht McLaren, sondern Mercedes sich auf die Hybrid-Ära sehr konzentriert hat, schon Jahre zuvor, hatte er das beste Paket von 2014 bis letztes Jahr. Also er hatte von 2014 bis 2021 durchgängig jedes Jahr das beste Material und natürlich daraus das dann zu machen, das Maximum rauszuholen, das muss man auch erstmal schaffen. Aber ich finde, Schumacher hat halt beides geschafft. Er hat beides geschafft. Er hat aus dem Auto immer alles rausgeholt und er hat ein Auto und ein Team aufgebaut und um sich rumgebaut. Bei Hamilton war es so, er musste das nicht machen. Für ihn wurde das gemacht. Schumacher hat Ferrari und Benetton zum Weltmeister gemacht. Mercedes hat Hamilton zum Weltmeister gemacht. Und deswegen sehe ich, dass Michael Schumacher dort diesen extremen Pluspunkt hat. Obwohl Hamilton in manchen Statistiken wie Pole Positions und Rennsiegen vor Schumacher steht, finde ich, dass Schumacher der GOAT ist, weil wenn man da genau auf diese Gründe eingeht, finde ich es schon meiner Meinung nach stärker, wenn man ein Team aufbaut und es dann schafft, damit Weltmeister zu werden, als einfach zu einem Team zu gehen, was einem das beste Material gibt, um Weltmeister zu werden. Wenn Schumacher 1995 nicht zu Ferrari oder 1996 nicht zu Ferrari gegangen, sondern zu Williams oder zu McLaren, dann wäre er vielleicht nicht siebenmal Weltmeister, sondern vielleicht zehnmal Weltmeister, weil er dann immer das beste Paket gehabt hätte. Und Hamilton hatte halt dieses beste Paket halt jahrelang er hätte in seinen, er ist seit 2007 in der Formel 1 und er hatte, das sind jetzt 15 Jahre in der Formel 1 und er hatte über 10, er hatte 10 Jahre lang, sage ich mal, von diesen 15 Jahren, also zwei Drittel seiner Karriere, immer das beste Material. Während bei Schumacher das nicht so lang war und auch bei Senna war es nicht so lange, womit ich jetzt noch zu Ayrton Senna komme. Senna ist für mich nicht der GOAT, weil Senna halt einfach eine nicht so lange Karriere hatte, finde ich. Und deswegen kann man das schwierig sagen, weil er hatte nur 10 Saisons in der Formel 1, in diesen dann schwierigen Verhältnissen zu setzen, zu Schumachers 19 Jahren und zu Hamiltons 17 jetzt. Oder 16 jetzt. Wenn er nächstes Jahr fährt, sind es ja 17. Und deswegen finde ich es relativ schwierig, das in Relation zu sehen. Und außerdem finde ich, kann ich das nicht so gut betrachten. Ich habe zwar relativ viel von Ayrton Senna gesehen, habe auch jetzt nochmal für die Folge relativ viel recherchiert und mir Videos von ihm angeguckt. Allerdings kann ich nicht so viel dazu sagen, weil es halt nicht so viele Rennen auf YouTube und sonst wo gibt von Ayrton Senna, wie es halt von Michael Schumacher sieht, von Lewis Hamilton. Habe ich, glaube ich, von seiner Karriere, von seinen, ich glaube, er hat 270 Rennen ungefähr, habe ich 200 live gesehen, mindestens, und halt auch in voller Länge gesehen. Deswegen kann ich das so ein bisschen besser in Relation sehen und deswegen aufgrund halt dieser Sache mit dem Team aufbauen und dann Team zum Weltmeister formen, sehe ich Michael Schumacher vor Lewis Hamilton und deswegen ist Michael Schumacher meiner Meinung nach auch der GOAT in der Formel 1.
Ja, ich kann mich da eigentlich voll und ganz anschließen. Ich fange an bei Ayrton Senna, mit dem du gerade am Ende aufgehört hast. Also, ja, ich sehe es da ähnlich wie du. Ja, es ist einfach tragisch, wie es zustande gekommen ist. Aber Senna hatte halt einfach nicht so diese vollendete Karriere, wo man so am Ende sagen kann, er hat das und das erreicht. Man weiß nicht, was noch passiert wäre für Senna. Er hätte mehr Weltmeistertitel holen können als Schumacher und Hamilton. Er hätte aber auch komplett verkacken können. Man weiß es einfach nicht, was passiert wäre. Deshalb finde ich es auch sau, sau schwer zu sagen, dass Senna der GOAT ist. Natürlich, er hatte ein unfassbares Talent und er war ein super Fahrer, aber ich finde es halt einfach, ich finde, man kann, auch wenn er halt nichts dafür kann, aber man kann halt einfach nicht vom GOAT reden, wenn er einfach keine vollendete Karriere hat und ja, halt eine relativ kurze Karriere im Vergleich zu den anderen mit, ja, weniger WM-Titeln. Ja, finde ich, muss man ihn da so ein bisschen in Klammern setzen in dieser Diskussion, weil er natürlich dieses Talent hatte, aber ja, einfach, ja, dann diese Karriere, die möglich gewesen wäre, halt unglücklich früh beendet wurde. Und deshalb finde ich, muss man Senna da ein bisschen aus der Diskussion rausnehmen. Und deshalb ist er für mich auch nicht der GOAT. Ja, Lewis Hamilton dann, wie du schon gesagt hast. Also Lewis Hamilton ist irgendwie der Fahrer, der einfach alles auf dem Silbertablett serviert bekommen hat. Natürlich so Konstellationen wie gegen Rosberg oder so, das hat ihm natürlich viel abverlangt, weil er einen starken Teamkollegen hatte. Aber zum Beispiel jetzt so die letzten Jahre mit Valtteri Bottas dann nach dem Rosberg-Abgang. Was musste Hamilton denn groß tun? Er hatte ein Auto, er musste es einfach von Start ins Ziel bringen und das war's. Er hatte keinerlei Konkurrenz. Sein Teamkollege hat ihm zusätzlich noch den Rücken freigehalten, wenn es mal Konkurrenz gab. Und er musste einfach nur das Auto auf der Strecke halten und seinen Stiefel runterfahren. Und ja, keine Ahnung. Genauso wie du auch gesagt hast, bei McLaren hat er halt einfach auch ein saustarkes Paket und hat es auch einfach. Ohne Frage, es ist eine sehr, sehr starke Leistung, in seiner Rookie-Saison Vize-Weltmeister zu werden und seiner zweiten Saison Weltmeister. Das ist außer Frage. Aber trotzdem muss man einfach sagen, dass er da auch in einem gemachten Nest saß. Und ja, deshalb sehe ich es ähnlich wie du. Er ist auch meiner Meinung nach der talentierteste Fahrer, den es in der Formel 1 gab. Er hat mehr Talent als Schumacher, meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, ich bin generell eher ein Fan, das werden wir auch bei der zweiten GOAT-Debatte dann sehen. Ich bin generell eher ein Fan von Fahrern, die ja eher, also generell von Sportlern, die eher Arbeit betreiben und nicht dieses Talent haben, sondern eher mehr arbeiten für den Erfolg. Und das ist Hamilton einfach nicht. Und das ist genau das ist Schumacher. Denn er hat in den Teams gearbeitet. Es gibt, man sieht in dem Film gut, man hat es von vielen seiner Betreuer, die dabei waren, von Mechanikern gehört, der saß nach dem Rennen bis in die Nacht in der Garage, um zu sehen, wo man das Auto zu verbessern kann. Der hat Stunden auf den Teststrecken verbracht, um das Auto zu verbessern. Er hat Nächte durchgemacht mit den Mechanikern, wo andere Fahrer einfach nur schlafen und versuchen, einfach ein bisschen zu entspannen und sich aufs nächste Rennwochenende vorzubereiten. Da stand er in der Garage wie ein Mechaniker und hat am Auto rumgeschraubt gefühlt. Und ja, das ist einfach für mich einfach so ein Punkt. Das liebe ich einfach, wenn ein Sportler so viel investiert in seinen Erfolg und das macht Schumacher einfach und das hat er immer gemacht und das hat ihn immer ausgezeichnet und ja, allein auch einfach dieser Erfolg mit Ferrari, also meiner Meinung nach hat das einfach in der Formel 1 einfach das größte Prestige mit Ferrari, mit dem roten Formel 1 Auto. Weltmeister zu werden. Das hat einfach für mich mit Abstand eine zehnmal größere Bedeutung, als wenn man mit Red Bull oder Mercedes Weltmeister wird. Für mich ist ein Ferrari-Weltmeistertitel einfach viel bedeutsamer. Und Schumacher hat diesen ja nicht nur einmal gewonnen. Und ja, meiner Meinung nach ist Schumacher einfach der GOAT. Und es ist auch nicht, weil ich Deutsch bin oder weil ich ja vielleicht Hamilton nicht mag oder sonst was, sondern es ist einfach, weil ich einfach finde, dass die Art, wie die Weltmeisterschaften gewonnen wurde, die imponiert mich bei Schumacher einfach mehr als bei Hamilton. Auch wenn Hamilton Talent hat, aber er hat halt auch einfach dieses gute Auto und anhand dieser Saison jetzt sieht man einfach, was passiert, wenn Hamilton nicht dieses Nest hat, in dem er sitzt. Denn Hamilton wird von seinem jungen Teamkollegen geschlagen, der auch ein super Talent ist, der auch sehr, sehr viel Talent hat. Er wird von seinem jungen Teamkollegen geschlagen, er mümmelt nur rum, er bringt keine Leistung, mümmelt nur rum, geiler Begriff. Er setzt Mercedes Fristen, wo das Auto wieder auf seinem Niveau ist, womit er vielleicht mal gewinnen kann. Es ist einfach meiner Meinung nach einfach peinlich. Er sollte einfach sich an sein scheiß Auto setzen und versuchen, seinen Teamkollegen zu schlagen. Dass er nicht Weltmeister wird dieses Jahr, das wissen wir alle. Das ist einfach nicht möglich mit der Karre. Und natürlich muss man da natürlich auch Mercedes in die Verantwortung ziehen. Da hat er mit natürlich keine Schuld dran. Das ist einfach in der heutigen Formel 1 so, dass einfach die Stärke des Autos meistens überragt. Zumindest wenn die Stärke sich stark unterscheidet. Wenn jetzt natürlich sowas ist wie bei Ferrari, Red Bull entscheidet auch auf das Auto, aber da kommt es natürlich auch auf den Fahrer an. Aber wenn du halt im Mercedes sitzt, der halt jetzt so weit abgeschlagen ist, kannst du noch so gut sein. Es ist einfach fast unmöglich, Weltmeister zu werden in dem Auto. Und ja, das wissen wir beide, wissen wir alle, dass Hamilton da dieses Jahr keine Chance hat, aber er soll doch zum verfickten Mal versuchen, seinen Teamkollegen zu schlagen und nicht die ganze Zeit rumzumeckern und alles auf Mercedes zu schieben. Er schafft es ja nicht mal, seinen Teamkollegen zu schlagen, der im gleichen Auto sitzt, der jedes Rennen bisher in der Top 5 abgeschlossen hat, der relativ gut in der Fahrerwertung steht. Also, meiner Meinung nach, das ist einfach auch was Hamilton einfach ja, negativ auszeichnet, dass er einfach da so ist, wie er ist. Und meiner Meinung nach ist einfach Schumacher der GOAT, weil er einfach diese Arbeit betreibt. Er saß auch in so einem Kackauto, hat es nach vorn gebracht und hat damit seinen Erfolg selbst geschaffen.
Ja, also du hast es da auf jeden Fall, finde ich, auch sehr auf den Punkt gebracht. Also ja, Hamilton ist halt einfach die Situation halt, glaube ich, gewohnt seiner ganzen Karriere gewesen und dann sich so umzustellen, ist vielleicht auch schwierig, während Russell halt die ganze Zeit sich schon mit dem Williams abgeben musste, ist Hamilton seine ganze Karriere lang immer im besten Auto gesessen und hat immer nur um Siege und Poles gekämpft. Und ich meine, das ist für ihn halt eine extrem ungewohnte Situation. Ich meine, letztes Jahr haben schon viele gesagt, dass es für ihn ungewohnt ist, dass er mal einen Rivalen hat. Und ich meine, das sagt es ja allein schon. Wer als Schumacher gefahren ist, waren, glaube ich, mehr Fahrer da, die wirklich richtig stark waren. Also Schumacher hatte, glaube ich, mehr Konkurrenz. Ich meine, wenn man sieht, Schumacher ist gegen Senna gefahren, Schumacher ist gegen Prost gefahren, gegen Häkkinen, gegen Alonso, gegen den jungen Alonso, gegen den jungen Räikkönen. Dann noch im späteren Verlauf seiner Karriere auch gegen Hamilton, gegen Button und so weiter. Und Hamilton, und der ist ja auch wirklich, der ist ja Wheel-to-Wheel, Rad an Rad mit denen gefahren. Und Hamilton ist ja jetzt wirklich Rad an Rad natürlich mit Alonso gefahren, 2007, 2010 und so weiter, als Alonso dann seine ersten Jahre bei Ferrari hatte und als Ferrari da konkurrenzfähig war. Und halt gegen Sebastian Vettel. Und jetzt halt letztes Jahr gegen Max Verstappen, aber ich finde, man muss da halt auch einfach mal den Unterschied sehen. Und meiner Meinung nach, das ist halt nur meine Meinung, finde ich, kann man Sebastian Vettel vor allem halt 2018, 2019 nicht so stark hervorheben wie Schumachers Gegner, die er halt zu seiner Zeit hatte. Also als Schumacher gefahren ist, ist meine Meinung, hatte er das schwierigere und bessere Fahrerfeld. Und halt auch der Unterschied zwischen dem Ferrari und dem Rest des Feldes war nicht so deutlich. Natürlich Schumacher 2004, 2002 und auch 2001, wobei 2001 hatte ich jetzt noch so ein bisschen in Klammern, also 2002 und 2004 dominant Weltmeister geworden. Aber man muss ja mal sehen, wie Hamilton Weltmeister wurde. Hamilton wurde 2014, 15 17, 18, 19, 20, also eigentlich so gut, also bei allen seinen Mercedes-Weltmeistertiteln wurde er deutlich Weltmeister und auch dominant Weltmeister. Und bis auf 2014 stand das ja auch schon immer vor dem letzten Rennen schon fest. Also, und auch schon deutlich vom letzten Rennen. Also 2015 drei Rennen vor Schluss, 2017 drei Rennen vor Schluss, 2018 drei Rennen vor Schluss, 2019 vier Rennen vor Schluss, 2020, ich glaube, auch vier Rennen vor Schluss. Also Hamilton, muss man einfach sagen, hatte halt immer das beste Auto, die beste Maschinerie, das beste Team. Und wenn es halt alles easy läuft, dann läuft es halt, oder wenn das alles funktioniert um dich herum, wenn es halt so ein Zahnrad ist, wo alles ins andere umgreift, dann kannst du nur gewinnen, dann kannst du nur profitieren. Aber wenn du dann halt wirklich kämpfen musst, was Hamilton letztes Jahr musste, ist das eine ungewohnte Situation, weil Hamilton war halt wirklich, er hat ja, sage ich mal, keine Konkurrenz. 2017, 18 kamen dann die Ferraris mal auf für die Hälfte der Saison und konnten dann Rennen gewinnen, weil Ami mal Konkurrenz gegeben und aber halt auch nicht über das ganze Jahr. Und letztes Jahr hat er mit Verstappen einen Fahrer, der halt nicht locker gelassen hat, der keine Fehler gemacht hat, so wie Vettel halt in den Jahren zuvor. Und halt auch ein Team wie Red Bull, was halt kaum Fehler gemacht hat. Und er ist halt da dran geblieben, der Verstappen hat gebissen, gebissen, gebissen. Und wenn du halt Hamilton an irgendeinem Punkt hast, dann verliert er halt. Natürlich, er wird auch nicht mehr jünger. Deswegen wird es für ihn dieses Jahr, glaube ich, oder ist es eigentlich schon logisch, dass es für ihn dieses Jahr nichts mit dem WM-Titel wird. Und ich glaube, wenn die nächste Saison, wenn dann nächstes Jahr dann noch fährt, so läuft wie dieses Jahr, dann bin ich mir zu 100% sicher, dass Lewis Hamilton nach der Saison 2023 die Formel 1 verlassen wird. Weil ich glaube, er will im WM-Titel sein, er will unbedingt diesen achten Titel gewinnen, aber wenn er ja, keine Besserung sieht oder keine Besserung in Sicht ist, dann wird es, glaube ich, nichts mit dem achten Titel und dann wird es auch nichts mit einer Verlängerung seines Vertrags. Und außerdem Mercedes muss sich auch irgendwo umgucken, weil ich meine, Hamiltons Leistungen jetzt sind ja nicht gerade die besten. Und selbst wenn Mercedes dann wieder ein starkes Auto hat, um die WM mitkämpft, muss auch erstmal seinen Teamkollegen schlagen. Das ist ja das gleiche wie Sebastian Vettel 2019 mit Charles Leclerc. Vettel dachte, ja, ich bin immer noch die unangefochtene Nummer 1 bei Ferrari. Aber dann kam halt Charles Leclerc, hat ihm diesen Status strittig gemacht oder streitig gemacht und hat ihn dann halt am Ende aus dem Team, sage ich mal, mehr oder weniger verdrängt und ihm Nummer 1 Status abgenommen. Und 2019 hat er ihn schon geschlagen und 2020 ja richtig deutlich. Und was Ähnliches könnte auch bei Hamilton passieren. Vielleicht läuft es noch dieses Jahr relativ eng zwischen Russell und Hamilton, aber vielleicht kommt dann nächstes Jahr das nächste böse Erwachen und Hamilton wird deutlich geschlagen von Russell. Kann natürlich auch anders ausgehen, aber ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig für Lewis Hamilton noch diesen achten Titel zu gewinnen und an Michael Schumacher, was die WM-Titel geht, vorbeizuziehen. Was mich persönlich natürlich sehr, sehr freut, ich habe oft gesagt, dass Abu Dhabi letztes Jahr für mich unglaublich war, als Verstappen den Schumacher-Rekord gerettet hat in der letzten Runde. Und ja, damit haben wir auch unser Schlussfazit gehabt. Wir haben jetzt lang genug, also Rohdatei fast 100 Minuten aufgenommen. Das muss natürlich noch alles zusammengeschnitten werden, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn die Folge draußen ist. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Goat-Folge mal aufzunehmen. War mal was komplett anderes. Und nächste Woche melden wir uns ganz normal mit einer Folge, weil da war ja auch dann der große Preis von Aserbaidschan. Aber dann in 2 Wochen melden wir uns. Nee, in 3 Wochen melden wir uns, kriege ich gerade von der Regie gesagt. In 3 Wochen melden wir uns zurück mit der nächsten Goat-Folge zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Denn jetzt sind ja Back-to-Back-Rennwochenenden, also zuerst Aserbaidschan, wie angesprochen, und danach der große Preis von Kanada, der auch ein Comeback feiert nach 2019. Freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Eine sehr, sehr coole Strecke. Und ja, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, war mal was anderes. Ja, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder und denkt dran, einfach mal abziehen.
Ja, auch von meiner Seite. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Euch sind die Augen nicht zugefallen bei der Länge. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder vom Baku Grand Prix. Und bis dahin sage ich auch Ciao. Ich wünsche euch eine schöne Woche.